25 Berserk People.
And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 21. Gast in Season 21 ist Felix Lamesan, Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutique-Agentur Stratwise, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales Beratung fokussiert. Lieber Felix, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Du hast mich erreicht mit LinkedIn-Postings. Wir kennen uns eine Zeit lang aus Finanzministerium, Kommunikation und so weiter und so fort. Durfte auch einen Podcast mit dem Magnus machen. Zu dem Magnus kommen wir dann noch. Jetzt bleiben wir mal bei der Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Ich will jetzt nicht wie jeder sagen, beides. Deshalb nehme ich Soletti heute.
Einmal... Was sagt man Salziges an dich? Jetzt haben nämlich ein paar Tage hintereinander irgendwie Saures gesagt, weil irgendwie die Halloween-Saison war. Ja, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich interessiere mich natürlich auch bei dir, wie alles begonnen hat und bereite mich auf Basis der öffentlichen Einträge, die du selbst auf LinkedIn gemacht hast, vor. Ja, und da finde ich nach einem Start als PR-Consultant sehr bald eine gemeinsame Schnittmenge Scholtern und Company. Aber in eigenen Worten, wie ist bei dir losgegangen?
Stimmt. Also nach dem Publizistikstudium habe ich angedockt bei einem Unternehmensberater und habe dort bei einem Sanierungsprojekt mitgemacht und bin dann zu Scholtern gekommen. Und das war eine super Schule, weil es war wirklich Finanzkommunikation, es waren Finanzberichte, es war die Zeit der IPOs damals noch und viel gelernt und auch heute noch mit den Leuten in Kontakt.
Wenn ich mir jetzt die Zeitschiene anschaue, 2007 bis 2009, war es die Spätphase, wo noch was gegangen ist IPO-mäßig. Eine Capsch ist gekommen, eine Strabag ist gekommen und dann ist auch eine Lehman gekommen, eine Krise. Wie hast du das wahrgenommen in dieser Branche damals?
Es hat sich verlagert vom IPO-Business zur Krisenkommunikation.
Und zwar von heute auf morgen.
Ja. War gut, das auch mitzunehmen. Und ich bin dann eigentlich gegangen so mit den letzten auslaufenden IPOs an der Wiener Börse und dann kam für sehr viele Jahre gar nichts mehr.
Die Zehner waren fast nichts, bis dann die Big Power gekommen ist, die AMAG und die FACC waren dazwischen.
Ja. Und wir haben unter anderem haben wir das Zertifikateforum betreut und das war natürlich spannend, so Anlageformen und Kapitalmarkt ein bisschen zu beleuchten und schon damals war irgendwie klar, also Finanzbildung und Österreich, da gibt es ein Leck.
Genau. Und du bist dann Gebrüder Weiß als PR-Manager gewechselt. Sehr spannend, das wusste ich auch nicht.
Ja, das war, hätte ich gewusst, dass ich später einen Vorarlberger Chef kriege, hätte ich gesagt, das war programmiert.
Meinst du den Herrn Magnus?
Ich meine den Herrn Magnus. Genau. Aber das war, hat sich irgendwie ergeben, die haben gesucht mit einem Inserat und ich habe gefunden, ich muss raus aus Wien einmal. Und habe dann, ich sage immer scherzhaft, das war mein Auslandsjahr in Vorarlberg absolviert. Und habe dort tatsächlich die Unternehmensseite kennengelernt, habe PR gemacht, Kommunikation, Jahresbericht und war eine spannende Zeit und ein wirklich tolles, traditionsreiches Unternehmen.
Und für diejenigen, die Gebrüder Weiß schon mal gehört haben, aber das Geschäftsfeld jetzt nicht ganz parat haben, ein, zwei Sätze dazu bitte.
Gebrüder Weiß ist ein Logistik- und Transportunternehmen, ist weltweit tätig und ist nicht nur in Vorarlberg, sondern in Österreich eine bestimmende Marktgröße. Ist ein Familienunternehmen und das war irgendwie eine gute Kombination aus traditionell, aber global aufgestellten Unternehmen.
Und natürlich auch in der Dachregion super aufgestellt, ne? was ja auch international nicht so uninteressant ist. Weil er dann Magnus noch nicht in der Bundespolitik war, wieder zurück nach Wien, nehme ich an.
Ne? Ja, zurück nach Wien wollte eigentlich gar nicht in die Politik, sondern wollte eigentlich über die industriellen Vereinigungen in diesem Industriebereich bleiben. Und irgendwie hat sich dann ergeben, die Schiene, dass sie gesagt haben, na geh doch zur ÖVP und schreibt dort mal Aussendungen. Und dann eines Tages kam der Anruf vom Büro von Karl-Heinz Töchterle, ob ich nicht als Sprecher für Tirol und Vorarlberg in sein Team gehen will.
Und Töchterle vielleicht auch ganz kurz, Wissenschaft, Forschung und
Wissenschaft,
so weiter.
Wissenschaft, Forschung, Altphilologe, sehr netter Professor, extrem gescheiter Typ. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das kurz an, bleib 2 Jahre. Karl-Heinz Töchterle wurde nach knapp 1,5 Jahren aus der Regierung ausgetauscht. Dann kam der Anruf, du, Reinhold Mitterlehner übernimmt die Wissenschaft, willst du in das neue Ressort Wirtschaft und Wissenschaft gehen? Und dann habe ich das gemacht und von da an eigentlich immer stärker in die Wirtschaftsressorts orientiert.
Und es geht dann auch in Richtung Harald Mahrer schön langsam, glaube ich dann, oder?
Das stimmt. Harald Mahrer hat mich geholt in seiner Zeit als Staatssekretär und damals für die Koordinierung zuständig. Extrem spannende Zeit. Das war die Zeit, als die Große Koalition am Höhepunkt ihres Streits war. Also auch emotional spannend.
Ja, Alpha gab es ja eigentlich immer, aber damals war es auch eine ganz spezielle Phase.
Damals war es eine ganz spezielle Phase und das war so kurz vor den Wahlen. Und dann, als der Harald Minister geworden ist, bin ich bei ihm geblieben und habe dann eigentlich für mich beschlossen, ich mache nochmal weiter und bringe ein bisschen Kontinuität in meinen Lebenslauf mit dem Wirtschaftsministerium und hatte das Glück, dass ich dann bei der Margarete Schramböck als Pressesprecher und stellvertretender Kabinettschef war.
Das war damals sehr digital, der Job auch, oder?
Das war super, weil es war das Digitalressort und wir haben das, glaube ich, sehr gut gemacht in der Anfangsphase. Wir haben das digitale Amt aus dem Boden gehoben und bei aller Kritik, aber selbst ich mache meine Wohnsitzmeldungen über das digitale Amt und wenn man sich anschaut, wie viele Behördenwege jetzt digital gehen, also so viel falsch haben wir da nicht gemacht.
Ja. Nein, ich glaube auch. Also die Margarete war auch zu Gast und den Magnus, den haben wir schon mehrfach erwähnt, den Magnus Brunner. Beide Folgen werde ich dann in den Shownotes zu unserer Folge auch verlinken. Ja, Magnus haben wir manchmal erwähnt, es geht in Richtung Finanzministerium, aber noch nicht mit dem Magnus bei dir.
Um meinem Lebenslauf stringent zu folgen, wieder ein Wechsel. Gernot Blümel holt mich als Pressesprecher ins Finanzministerium und das war der Beginn der wildesten Phase. Also das war da 3 Wochen nach Amtsbeginn war Ausbruch von Covid. Wir hatten Untersuchungsausschüsse, wir hatten diverse sonstige Themen. Eine Hochphase und wirklich vielleicht die anstrengendste Zeit in der Politik. Also während alle anderen Fotos gepostet haben mit einem Glasl Wein auf der Dachterrasse, wie schön ist Homeworking, saßen wir am Samstag im Finanzministerium und haben Eilpressekonferenzen vorbereitet. Also wirklich eine intensive Phase, aber auch eine Phase, die ich nicht missen möchte.
Es ist so unendlich weit weg und trotzdem noch nah. Das ist Zeit unseres Lebens. Ja? Egal, welche Generation man genau ist, wir sind Zeitzeugen und es ist schon unpackbar. Ne? Und du warst ja
bis heute,
Schaltraum irgendwie und Blindflug pur zum Teil. Ne?
Bis heute, wenn ich in die U-Bahn einsteige, denke ich in das Bild Samstagmorgen, der Müllmann, der Arzt, der Polizist und ich. Ja. Weil wir auf dem Weg in die Arbeit sind und ich hatte so einen Zettel mit Schlüsselarbeitskraft.
Und ich, weil ich bin damals laufen gegangen, weil die Straßen so frei waren.
Wie das stimmt, noch nie das war zuvor. Der einzige Vorteil, die Straßen waren frei. Ja. Aber sonst, du hattest einen Zettel mit Schlüsselarbeitskraft. Du wurdest alle 2 Tage getestet auf Covid.
Ja.
Meine Kinder verstehen das gar nicht, warum ich nicht da war, weil alle anderen hatten eine ruhige Zeit in der Zeit. Also war wirklich wild.
Also ich sage es immer wieder und sicher schon zum 30. Mal, ich habe es dann irgendwie genossen. Das war eine wunderbare Zeit ohne Verpflichtungen. Digital war ich eigentlich immer schon als Börse. Die Börse ist ja digital per se irgendwie seit Jahren. Und ja, eine wilde, schöne Zeit. Überleitung Magnus Brunner baue ich mir jetzt selber übers Tennis. Der war ja damals auch ÖTV verantwortlich und das durfte man am Anfang auch nicht. Da war ich fürchterlich sauer, dass man nicht Tennis spielen darf. Du bist ja, weiß ich nicht, 30 Meter weg und wir könnten uns auch ausmachen ohne Netzangriff, bitte. Haben wir aber nicht dürfen am Anfang. Ne? Aber okay, ÖTV, wilde Brücke zu Magnus. Er war dann Finanzminister und du auch bei ihm natürlich.
Ja, und ich bin einer der Mitverantwortlichen, dass nicht mehr ÖTV-Präsident war. Ich entschuldige mich an dieser Stelle.
Fair enough, irgendwie. Ja,
aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung damals.
Ja. Martin Onneberg macht es auch gut und die beiden sind beide sensationelle Tennisspieler. Und ja, Grüße an beide. Ja, blickt man noch kurz in diese Brunner-Phase vielleicht rein, Herausforderungen, immer wieder neue Koalitionspartner, natürlich nicht in der Brunner-Phase, aber in deiner ganzen Karriere. Schließen wir das Politische jetzt vielleicht noch ab mit einer kurzen Replik vielleicht.
Also ich würde sagen, Politik ist ein Handwerk, das man kennen und verstehen muss. Und ich würde jeden, der politisch tätig ist, attestieren, dass er was Gutes will für Österreich. Vielleicht nicht immer mit der eigenen Ideologie oder vielleicht teilt man andere Ziele, aber keiner, der dort jedes Wochenende unterwegs ist, der bei den Unternehmen ist, der sich mit den Wählern austauscht, macht das aus Jux und Tollerei oder weil er findet, das Verdienst ist er gut. Dafür ist es zu wenig und dafür ist es zu wenig wertgeschätzt. Und es ist ein Knochenjob, aber, und das ist auch die Idee meiner Gründung jetzt, wir haben schon eine Brücke, die zu schließen ist zwischen Wirtschaft und Politik. Weil beide Systeme verstehen sich irgendwie nicht ganz.
Und ich bin auch einer, der sehr schnell ist mit Kritik an der Politik und deswegen freue ich mich sehr, deine Zeilen gelesen zu haben letztendlich und auch einmal zu hören, dass die Politik da durchaus auch einiges an Credits verdient hat, die man ihr auch zugestehen muss. Letzter Punkt, bevor wir jetzt zu deiner Gründung kommen, die du bereits erwähnt hast. Im LinkedIn-Profil findet man einige Government Delegate Positionen als Member of the Supervisory Board, die Allianz Vorsorgekasse, die Raiffeisenbank Wiener Neustadt und so weiter und so fort. Auch da ein paar Worte dazu. Was versteht man darunter?
Ja, das ist die Rolle des Staatskommissärs. Das sind sozusagen, das BMF erfüllt für die FMA Aufsichtspflichten. Das heißt, du sitzt nicht stimmberechtigt im Aufsichtsrat und schaust, dass Banken, Versicherungen oder andere Gesellschaften ordentlich geführt werden. Und falls es dort einen Verdachtsfall gäbe, hast du sozusagen ein Alarmsystem, dass die Staatskommissäre sagen können, liebe FMA, Achtung, da kommt was. War zum Glück nicht notwendig in meiner Zeit. Aber ist eine extrem spannende Möglichkeit, dass du die Banken und die Regulatorik, die damit verbunden ist, aus nächster Nähe siehst. Und ich habe das gehabt sozusagen aufgrund meiner Funktion, habe es dann abgegeben, als ich ausgestiegen bin aus dem Finanzministerium. Alles gut, war auch Aufsichtsratsvorsitzende von der IHKW AG.
Da steckt ja auch das Delegate drinnen, genau, dass du vom Ministerium quasi total. Das
also ist ein Mandat auf Zeit und deshalb natürlich zurückgegeben. Und bei der IHKW AG war ich Aufsichtsratsvorsitzender sogar. Da gehört die UNOCity dazu und das Austria Center. Und das ist spannend, weil das führt mich zurück so ein bisschen zu
UNOCity, wow.
Ja, das ist also der Betrieb, der technische Betrieb und der bauliche Betrieb der UNOCity. Und das hat mich so ein bisschen zurückgeführt zu meiner Tourismusschulenausbildung, so wie der Kongresstourismus und so. Also auch da ist eine gute Erfahrung.
Wunderbar. Und wenn ich es jetzt richtig entnehme, bist du mit Magnus Brunner gegangen und warst auch bei Gunter Meier nicht mehr dabei, oder?
Genau. Ich habe für mich einen Schlussstrich gezogen, als der Magnus gesagt hat, er geht nach Brüssel.
Also, kurz überlegt, mitzugehen? Ich meine, es kommt doch immer auf ihn an. Ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber für dich mal.
Nicht mit dem Ressort.
Ja, genau.
Also ich glaube, es war für alle eine Überraschung und da ich nie irgendwie im Migrationsbereich tätig war, gibt es, glaube ich, profundere Leute, die das machen würden und deshalb habe ich sozusagen einen Wechsel für dieses Ressort nicht erwägt.
Und jetzt kommen wir zu deiner Gründung, Februar 2025. Ich glaube, was wir jetzt geredet haben, Brunner, Meier und so weiter, dann jetzt Matterbauer im Finanzministerium. Die Zeitschiene ist noch so frisch, dass sie allen klar ist. Im Februar 2025 hast du Stratwise gegründet, Strategic Advice, in der Abkürzung. Aber kurze Figurenzeichnung von deiner Gründung. Wofür steht das Unternehmen genau und was ist dein Angebot?
Ja, das Unternehmen steht genau dafür, was ich vorher angesprochen habe, für diesen Brückenschlag zwischen Politik, Verwaltung und Unternehmertum. Weil ich habe so oft erlebt, dass die Leute aus der Wirtschaft gesagt haben, was ihr da macht, das ergibt für uns keinen Sinn, ihr habt keine Ahnung von Wirtschaft. Und meine Antwort war immer an die Rechtsanwälte, an die Investmentbanker, dann warst du mal in der Politik, würdest du mal in der Politik arbeiten? Und die Antwort ist immer, nein, also um das Geld sicher nicht und ich würde doch nicht meine Partnerschaft sausen lassen, um in der Politik zu arbeiten. Gleichzeitig fragt man sich, woher soll es die Politik denn wissen? Woher soll die Politik denn wissen, was die Anforderungen der Unternehmen sind? Und auch die Unternehmen machen, das ist meine Beobachtung, ihre Aufgaben nicht, wenn sie den Kunden Staat betrauen wollen. Mhm. Und diese Brücke zu schlagen, versuche ich, ich fokussiere mich auf standardrelevante Themen. Also wenn es knistert, wenn du sagst, du willst eine neue Investition tätigen oder du willst Investitionen abziehen vom Standort, wenn ein aggressiver Investor kommt, wenn die Bürgerbewegung gegen dein Windrad protestiert. Also du brauchst mich jetzt nicht, um die neue Osterschokolade vorzustellen. Aber wenn du drei Werke schließt, wo die Schokolade produziert wird, vielleicht schon. Ja? Und der zweite Teil ist Business-to-Government-Sales-Beratung.
Also das B2G, was ich zuerst so betont habe, weil es was Neues ist irgendwie. Ne?
Ja, und das ist dahinter steht eigentlich eine Schulung und ein Coaching für Unternehmen. Wie tickt die Verwaltung? Wer entscheidet? Wer liest Angebote? Auch das kommt aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe Angebote gekriegt für Druckerpapier auf meinem Schreibtisch und ich wollte die Leute anrufen und sagen, was schickt es mir? Mhm. Und das so ein bisschen aufzuklären und ich habe einen Vergaberechtsspezialisten an meiner Seite, einen Juristen. Also wenn jemand einen Deep Dive will, was darf ich, was kann ich, dann kann ich auch das anbieten. Aber eigentlich geht es um eine erste Schulung, wer sind deine Ansprechpartner, wie kontaktierst du den Staat als Kunden? Und damit verbunden die Frage, wie gehe ich mit BBG-Ausschreibungen um, was ist ein Rahmenvertrag, all diese rechtlichen und formalen Kriterien zu beachten.
Pro Folge hake ich einmal ein für die Hörerinnen und Hörer und auch für mich ein bisschen BBG-Vorstellung noch bitte.
Das ist die Bundesbeschaffungsagentur des Bundes. Die schauen, dass sie bei großen Ausschreibungen einen einheitlichen Rahmen und Formalkriterien hingeben. Und auch das sind keine Kriterien, die man dehnen kann oder wo man irgendwie diskutieren kann, sondern das schafft Fairness für alle Beteiligten. Und wenn die BWG einem erzählt, dass Leute sich beschweren, dass sie einen Tag zu spät das Angebot abgegeben haben, warum sie nicht mehr genommen werden, dann ist die Antwort von denen, weil wir Rechtssicherheit schaffen für alle anderen, die es geschafft haben. Und das sind so Basics, die zu wissen, die zu kennen und die Akteure irgendwie zu verstehen, das versuche ich mit meiner Agentur.
Du definierst dich als B2G, aber die Kunden sind B2B, also die großen Unternehmen des Landes. Oder wer sind deine typischen Kunden?
Meine Kunden sind entweder Unternehmen oder Institutionen, die Standortentscheidungen treffen müssen, im Positiven wie im Negativen. Meine Kunden sind Unternehmen, die gerne den Staat als Kunden hätten oder ihre Dienstleistungen stärker beim Staat verkaufen würden. Das geht vom klassischen Public Affairs und Einschätzung von rechtlichen Auswirkungen bis hin eben zur Sales-Beratung. Meine Kunden sind Verbände und Vereine, die vielleicht gerade in der Umbruchphase jetzt ein Thema haben, Ansprechpartner zu identifizieren oder ihre Interessen zu kanalisieren bei der politischen Ebene. Meine Kunden sind jetzt nicht die B2C-Unternehmen, die sagen, ich hätte gerne eine Kampagne, kannst du mir bitte sagen, wie ich meine Turnschuhe besser verkaufen kann?
Also eine spannende Frage grundsätzlich und vielleicht heißt deine Idee, vielleicht ein Schwerpunkt dazu in der Zukunft noch, nein. Aber wir haben Harald Mara skizziert mit der Außenwirtschaft auch sehr stark international tätig, natürlich über die Kammer und so weiter. Standort, ist das Standort Österreich oder für deine Kunden auch über die Grenzen scheuen, weil ja vieles auch internationale Kontakte sein könnten, oder?
Also natürlich ist aufgrund meiner Jahre in der Politik ist mein Netzwerk in Österreich am stärksten und ich bin am besten einsetzbar sozusagen, wenn du ein Thema in Österreich hast. Das kann aber sein, dass du von Österreich wegziehst, das kann sein, dass du als Internationale nach Österreich gehen willst. Ich betreue auch Kunden, die ins Ausland gehen würden, aber um eine Niederlassung in China zu starten, wirst du nicht mich anrufen.
Mhm. Unternehmen sind vom Mars, Beamte sind von der Venus, ist noch ein bisschen weiter weg als China. Ein Titel, den du Brutkasten, genau, ich habe es dann nicht fertig lesen können, weil es hinter einer Paywall steht, aber ganz kurz die Bottomline von dem Artikel ist das, was wir jetzt sprechen, nehme ich an, oder?
Die Bottomline ist, kenne deinen Kunden. Ja. Wenn du bei einem Unternehmen pitcht als Unternehmen, dann hast du dir vorher Gedanken gemacht, was braucht er, was will der, wie darf mich der beauftragen? Das solltest du, wenn du den Kundenstaat adressieren willst, auch tun. Mhm. Und gleichzeitig kenne deine Kunden als Verwaltung. Wenn du ein Gesetz machst, wenn du Verordnungen machst, wenn du einen Bürokratieaufwand machst, wenn du eine Ausschreibung startest, dann überleg dir, was heißt denn das für die Gegenseite? Was ist denn damit für Aufwand verbunden? Und versuch zu verstehen, warum der diese Lösungen anbietet. Und ich sage immer, der bestehende rechtliche Rahmen ist keine Grenze, um den Status quo festzuzurren, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Innovation und neue Anbieter, Startups oder sonstiges zu ermöglichen in der Verwaltung mit den bestehenden Regeln. Es müssen halt nur beide Seiten wollen und wissen, wovon sie reden. Und idealerweise reden sie vom selben.
Hast du einmal überlegt, ein Buch darüber zu schreiben? Das ist doch was Neues. Es gibt so viele Bücher, aber mir gefällt das total, deine Positionierung. Und es ist logisch, wenn man sich deine Genese anschaut über den Lebenslauf auch.
Na, reden wir in ein paar Jahren, ob es buchfähig ist. Ja. In einem ersten Schritt habe ich beschlossen, ich schreibe kein Buch über meine politische Zeit. Da gibt es auch genug.
Ja, da kann ich mir vorstellen. Das wäre natürlich dann wieder ein fast schon Belletristik irgendwie. So, dann sprechen wir kurz über die Erreichbarkeit. Ihr habt die Homepage stratwise.at oder die .com habt ihr auch. Wenn man dich jetzt erreichen will, wie ist du am liebsten über LinkedIn, über die Homepage? Wie macht man das?
Ich bin selbst und ständig und ich bin erreichbar auf jedem Kanal. Also wer mich auf LinkedIn anschreibt, kriegt eine Antwort. Wer mich über die Homepage anschreibt, kriegt eine Antwort. Und wer meine Nummer von irgendwelchen Bekannten bekommt, dann kriegt auch eine Antwort.
Also nice. Klingt ja gut. Und ich zitiere noch gut, weil der Überblick auf der Homepage einfach eine schöne Zusammenfassung ist. Standort, Kommunikation, Corporate Public Affairs, Executive Sparring oder so wie beim Boxen irgendwie, dass man halt in Form kommt. Krisenkommunikation und Vergabefit. Ich glaube, das ist das Zentrale auch zum Schluss irgendwie. Ne?
Ja, das Vergabefit ist zumindest die größte Diskrepanz, die ich bemerkt habe, als ich rausgegangen bin aus der Politik. Und deshalb auch der Titel Unternehmen sind vom Mars und Beamte von der Venus. Sie wollen eh oft dasselbe. aber sie sprechen halt leider nicht die gleiche Sprache.
Und jetzt so quasi 3 Quartale nach Gründung zufrieden mit deinem Weg?
Sehr zufrieden, wobei ich muss sagen, ich habe die Umbenennung in Stratwise kam erst später, das habe ich im September gemacht. Und die ersten Monate ist natürlich, also ist eine Umgewöhnung, weil du warst der Kabinettschef und alle rufen dich an, jetzt bist du Bittsteller. Mhm. Aber es zeigt mir schon, es gibt einen Bedarf und ich bin nicht so falsch in meiner Idee und es zeigt dann auch, und das ist sehr beruhigend, welche Kontakte funktionieren weiterhin, auch wenn man nicht mehr der Herr Kabinettschef ist, sondern weil man sozusagen gut zusammengearbeitet hat. Und das ist eigentlich das Wertvollste daran.
Also ich möchte da nochmal wirklich mitnehmen, also mir gefällt diese Zeichnung, dass man auch die Politiker verstehen soll und nicht generell nur bashen soll, sondern beidseitig aufeinander zugeht. Das hat mich wirklich erreicht.
Ich glaube auch, und vielleicht das als letzter Gedanke dazu, ich glaube auch, dass das unsere Demokratie und unsere Gesellschaft gut tun würde. Weil wenn du schon nicht selbst in die Politik gehst, dann sei zumindest so fair und kritisiere sie nicht pauschal für alles, was sie nicht liefern, sondern überleg dir, warum liefern sie es nicht, unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten die und was für Briefings gibst du als Wirtschaft der Politik, dass sie es erfüllen sollen. Gilt natürlich für die Politik genauso, aber ich glaube, es täte der Gesellschaft gut, wenn wir von dieser Pauschalverurteilung, die dort oben oder die im Ministerium wegkommen, auf ihn, die bemühen sich, aber das haben sie jetzt nicht ordentlich geschafft oder ich hätte gern das und das erreicht gehabt, aber leider, wir haben es nicht geschafft zusammen. Ich glaube, wenn du es ein bisschen konstruktiver siehst, beidseitig, profitieren alle.
Ich meine, in der öffentlichen Diskussion und in der Wahrnehmung kommt halt auch rüber, dass sich ich komme aus der Bankenwelt, ja, die Raiffeisen würde jetzt never ever sagen, die erste ist deppert und umgekehrt und die Volksbank ist überhaupt die blödeste, das würden die nicht sagen. Aber in der Politik hörst du halt dauernd, was die anderen gemacht haben und dass das eher suboptimal ist. Und das löst halt, glaube ich, beim Volk schon einiges aus, ne? Dass man sich da gegenseitig untergriffigst befetzt.
Total, das finde ich auch nicht gut. Ich glaube, es hat zwei Punkte. Das eine ist, die Medien nehmen das natürlich dankbar auf und befeuern das gerne. Und sozusagen eine konstruktive politische Debatte kriegt bei weitem nicht so viel Bühne wie ein politischer Infight. Mhm. Und das zweite ist, dass die Politik natürlich gerne als Ausrede nimmt, warum etwas nicht geht. Weil es scheitert an dem, es scheitert an dem, es scheitert an dem, es scheitert an dem. Und es ist natürlich eine billige Ausrede zu sagen, es scheitert an irgendetwas.
Ja. Ich meine, das politische Andersdenken ist eine Facette und ich denke da, dass der aktuelle Finanzminister, der Markus Matterbauer, ein gutes Vorbild ist. Der steht, wofür er steht, aber ist nicht untergriffig. Und das Untergriffige ist das, was stört, dieses Reingrätschen, die Blutgrätsche. Das lasse ich jetzt einmal weg. Aber ich habe nur viel darüber nachgedacht, nachdem ich deine Postings gesehen habe. Und wie gesagt, und sie haben mich erreicht. Wir waren jetzt in unserem Podcast, glaube ich, schon Venus, Mars, China. Und jetzt gehen wir in die Steiermark noch kurz. Ein Anliegen für dich auch, das tolle Bundesland.
Ja, also erstens ist es seit ein paar Jahren meine zweite Wahlheimat. Also ich hatte sehr starke oberösterreichische Wurzeln, war in einem Forstbetrieb zu Hause auch beteiligt. Bin jetzt Wahlsteirer, wiewohl ich in Wien lebe und arbeite, aber habe bewusst meinen Firmensitz auch in der Steiermark gegründet, weil ich finde, dass das ein Bundesland ist, das ein bisschen unter dem Radar ist, der Wiener Innenstadt-Gier, sage ich jetzt einmal. Und wenn du dir anschaust, dass beim Choralm-Tunnel und dann später mit dem Semmering-Tunnel eine Wirtschaftsregion zusammenwächst, so groß wie Oberösterreich, dann finde ich, dass das ein extremes Potenzial ist und dann ein extrem spannender Industrie- und Wirtschaftsstandort, der extrem im Umbruch ist, wenn du denkst an ein Autocluster und sonstiges. Und deshalb wollte ich auch bewusst ein Zeichen setzen und bin sehr gerne in dieser Wien- und Steiermark-Achse unterwegs.
Wunderbar. Und im Vorbereiten auf den Gast, also heute Vormittag, komme ich meistens auf irgendwas drauf, das war, sage ich mal, Scholdern & Company und diese Zeit von dir so am Kapitalmarkt. Und im Vorgespräch vor circa 30 Minuten kommt man meistens auf irgendeine lustige Gemeinsamkeit drauf und da haben wir auch eine gefunden, nämlich den Water Rower, das Rudern.
Genau.
Ja. Eigene Worte dazu bitte.
Ja, wir zwei streiten uns freundschaftlich darüber, wer vor Frank Underwood war, du oder ich.
Beide, oder?
Ja, genau. Wahrscheinlich Frank du Underwood ein bisschen früher, weil du schon einen Water Rower
hattest. Ich glaube, ich habe den ersten Water Rower in Österreich gekauft sogar. Ich glaube, dass das sogar, werde ich jetzt nachrecherchieren.
Nein, okay, so dann bist du sicher schneller
das
als ich.
Das war 2010 oder sowas.
Dann bist du schneller als ich. Ich bin erst später umgestiegen auf Water Rower, aber ich finde, es ist ein sehr angenehmes Trainingsgerät und es ist, also ich habe es mit Laufen versucht, war mir irgendwie langweilig. Beim Tennis würde ich mich nie messen mit dir oder mit Magnus.
Mit Magnus oder mit Martin Ohneberg, ja.
Das ist sowieso eine andere Sphäre. Nein, ich habe 10 Jahre Fußball gespielt in einem Freundesverein und habe beschlossen, ich höre auf, bevor ich mir das Bandel reiße. Und beim Rudern ist es irgendwie ein guter Ausgleich, dass man was macht.
Ja, und das ist auch so gelenkschonend, der Water Rower, ein Rudergerät mit einem Wassertank und irgendwie dieses... Das ist
ein sehr beruhigendes
Gerät. Jetzt habe ich nach dem Essen mit der Ina Sabitzer wieder ein Geräusch machen dürfen. Es ist wirklich chillig, ja, oder? Ich mag es auch. Und eben dann House of Cards, Frank Underwood, auch nicht einer von den Guten, wie er politisch gezeichnet wurde. Aber was soll's, eine geile Serie war das auf jeden Fall, House of Cards, oder? Ja. Wie knapp war das dran an dem, was du erlebt hast, oder doch ganz weit weg?
Ich möchte fürs Protokoll festhalten, ich habe noch nie jemanden vor die U-Bahn geschmissen und habe es auch nicht vor. Nein, es ist natürlich amerikanisch.
Das soll in Österreich auch noch nicht passiert sein.
Es ist natürlich amerikanisch überzeichnet. Aber was schon treffend ist, ist diese Machtspielchen innerhalb der Politik und diese unterschiedlichen Akteure. Ja, wenn du dann redest mit Abgeordneten oder wenn du mit Gouverneuren, also bei uns Landeshauptleuten redest, das hat schon eine eigene Dynamik und man sieht schon, dass Politik ein Handwerk ist, das man erlernen muss. Wiewohl ich finde, dass von den politischen Serien ist Borgen näher dran.
Borgen also, war super aus
Dänemark. Wer schon mal Borgen super, gesehen ja. hat aus Dänemark, das ist jetzt nicht wahnsinnig überzeichnet, ist in manchen Episoden vielleicht fast schon spröde realistisch, aber es kommt näher ran als die Welt des Frank Underwood.
Ja, hast du auch gesehen Weep, diese Sitcom-ähnliche Serie von der Vizepräsidentin im Weißen Haus? Das war Satire pur. Und spricht man eigentlich dann im Umfeld von einem Ministerium über so eine Folge von House of Cards? Ist das Kaffeehaus dann ein internes Kaffeehaus-Talk oder spricht man nicht drüber?
Nein, weil die Punkte, wo man sich dann wiedererkennt, die findet man so traurig, dass man sie wiedererkannt hat bei der Serie. Das diskutiert man dann nicht beim Mittagstisch.
Lieber Felix, dann spiele ich das hier gutes noch kurz ein.
Kreise. Volksbank.
Ja, gutes Zitkreise. Ich glaube, wir haben über viel Gutes jetzt gesprochen in dieser Folge und auch gute Hoffnung drinnen da immer. Was verbindest du mit gutes Zitkreise?
Naja, also als Agenturinhaber ist es natürlich die Mundpropaganda. Also wenn ich einen Kunden zufriedengestellt habe, hoffe ich, dass er mich weiterempfiehlt. Das ist etwas. Und das Zweite ist, wenn jemand gute Ideen hat, hoffe ich, dass sie sozusagen Kreise ziehen und weiterentwickelt werden. Und sei es durch Kapital, durch weitere Ideengeber oder durch Gesetzgebung weitergeführt werden. Also das ist für mich das Ideal von gutes Zitkreise. Eine gute Idee wird auch entwickelt.
Wunderbar, und das ist eigentlich ein geniales Schlusswort. Lieber Felix, super, super, danke, dass das so schnell geklappt hat. Auf meine Anfrage hin, dich als Gast sehr gerne begrüßen wollen zu würden. Konjunktiv falsch, aber ich glaube, es ist rübergekommen. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. Ich glaube, es ist ein wichtiger, viele neue Aspekte dabei. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke wieder.
Tschüss, tschüss.
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes Zitkreise.
Volksbank.